Sprüche 16, Vers 19. Besser bescheiden sein mit den Demütigen als Beute teilen mit dem Stolzen. Liebe Seele, suche nicht die Gemeinschaft mit den Mächtigen und Reichen, damit du selber anerkannt bist. Das liegt in unserer menschlichen Natur, dass man sich gern mit mächtigen, einflussreichen und reichen Leuten umgibt. Viele machen dann Selfies, wollen zeigen, wen sie kennen. Ach, ich habe die Königin so und so gesehen, ich habe dem Kanzler die Hand geschüttelt, ich habe den bekannten Evangelisten begrüßt und was auch immer. Das ist doch manchmal peinlich. Warum müssen wir Anerkennung durch andere suchen? Wir sind vom Herrn anerkannt, so wie wir sind, mit all unserer Schwachheit. Halte dich deshalb zu den Geringen und Einfachen, denn auch du lebst von der Gnade. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber niedrig ist, den wird Gott erhöhen. So ist es auch beim Herrn Jesus. Er, der ganz beim Vater war, zu Rechten des Vaters, er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Aber Gott hat ihn erhöht, weil er gehorsam war bis zum Ende. So, dann gehen wir weiter zu Vers 20. Wer auf das Wort achtet, wird Gutes erlangen und wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Vers 20, das Wort Gottes enthält sehr viele Verheißungen. Zum Beispiel ewiges Leben, Vergebung der Schuld, sinnvoller Wandel, ein getröstetes Herz, ein beruhigtes Gewissen und die himmlische Herrlichkeit. Das Wort Gottes ermöglicht uns ein gutes Leben in der Nachfolge Jesu. Daher gilt, vertraue auf Gottes Verheißungen und Führungen. Vers 21. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt und liebliche Rede fördert die Belehrung. Warum ist das so? Der Mensch, der in der Weisheit Gottes wandelt, er versteht die Geheimnisse Gottes, soweit Gott sie offenbart. Um diese Geheimnisse anderen Menschen zu vermitteln, ist eine gewinnende, überzeugende Sprache notwendig. Also es nützt nichts, wenn du nur die Geheimnisse kennst, sondern du musst sie auch kommunizieren können durch eine gute, sinnvolle, verständliche Sprache. Das gilt für jede Predigt, für jede Evangelisation, überhaupt für jeden Vortrag. Man kann nicht von Gott reden, ohne ihn anzubeten, hat Philipp Melanchthon, einer der Reformatoren, gesagt. Also über Gott kannst du nicht reden wie über eine naturwissenschaftliche Frage oder einen Gegenstand, sondern Gott ist einer, der unsere Gemeinschaft sucht, der in Beziehung mit uns treten möchte und der Anbetung würdig ist, dass wir ihn anbeten. Man kann nicht von Gott reden oder über Gott reden, ohne ihn anzubeten, in Ehrfurcht vor Gott. Das heißt, reden über Gott und damit jede Art biblischer Theologie muss auch immer Verherrlichung Gottes sein. Und zugleich muss die Botschaft den Menschen verständlich und gewinnend, das heißt evangelistisch, nahegebracht werden. Soweit zu Vers 21. Wer ein weises Herz hat, wird verständig genannt und liebliche Rede fördert die Belehrung. Vers 22. Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narrheit. Das bedeutet, wer von Gott geleiteten Verstand hat, der ist an der Quelle des Lebens. Die Torheit dagegen ist selber schon eine Strafe für den Narren. Das heißt, allein schon, dass der Narr töricht ist, ist eigentlich schon seine Strafe. Und wenn er weise werden will, dann muss er aus dieser Torheit herauskommen und den Herrn bitten, Herr, schenk mir ein verständiges Herz. Schenk mir Freude, in deinen Geheimnissen zu forschen, dein Wort zu lesen, Gemeinschaft mit dir zu suchen. Und so gilt jedem der Aufruf, bleibe nicht in der Torheit, in der Narrheit, in der Dummheit gefangen Und damit ist die gottlose Lebenshaltung gemeint, sondern strebe nach der Weisheit des Schöpfers. Eine Quelle des Lebens ist Einsicht für ihre Besitzer, aber die Züchtigung der Narren ist ihre Narrheit. Das war Vers 22. Vers 23. Wer ein weises Herz hat, spricht vernünftig und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Weisheit prägt die Art des Redens und Lehrens. Weisheit ist zurückhaltend und sagt nur das Notwendige, Heilsame und Erbauende. Weisheit hört zu und lässt den anderen ausreden. Weisheit gebraucht gute Worte und keine unpassende Sprache. Gassensprache, also Gossensprache, ist für das Heilige nicht angemessen. Wer denkt, in Gossensprache über Gott oder Jesus sprechen zu müssen, ist völlig verfehlt und das wird Gott nicht unbestraft lassen. Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Liebliche Worte, freundliche Sprache. Wenn wir unbequeme Wahrheiten manchmal auch sagen müssen von der Kanzel oder Ermahnungen aussprechen müssen, dann wird es viel eher angenommen und eigentlich nur wirklich angenommen, wenn es auch freundlich gesagt wird und nicht unfreundlich. Freundliche Worte, die sind süß wie Honig. Die sollen natürlich nicht geheuchelt sein oder geschmeichelt oder gelogen. Es soll eine von Herzen kommende Freundlichkeit sein. Wir können das nicht spielen. Manche Leute, die spielen das, aber irgendwann wird das durchschaut. Nein, es muss eine von Herzen kommende Freundlichkeit sein, die uns Gott durch seinen Heiligen Geist schenken möchte. Das ist Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Deshalb verbinde stets die Wahrheit mit Liebe. Gerade wenn man die rettende Wahrheit sagt, allein Jesus ist der Weg und du musst umkehren von deiner Sünde, dann muss es auch mit dieser Liebe gesagt werden, die weint um den Verlorenen, die weint um den Bedrückten. Nicht mit den Schlägen von oben herab, dass man die Leute noch in den Grund rammt und sagt, du taugst gar nichts oder so ähnlich. Das ist keine gute Seelsorge, wenn man sowas den Leuten sagen würde. Die Wahrheit muss mit Liebe gesagt werden, aber aus Liebe muss man auch die Wahrheit sagen. Zum Beispiel, guck mal, bei dir stimmt das und jenes im Leben nicht. Bereinige diese Dinge. Schaffe dieses ab, was dich runterzieht. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Dinge, die dich runterziehen. Und da solltest du wirklich auch in Weisheit wandeln und diese Dinge abschaffen und das Herz dem Herrn auftun. Und für den Seelsorger gilt, schlage dem anderen die Wahrheit nicht um die Ohren. Manchmal denkst du ja, du weißt alles besser, auch als Seelsorger. Aber es ist nicht immer so. Man kann nicht ins Herz schauen, was eigentlich los ist. Das weiß der Herr. Wir können nur beten um die richtige Erkenntnis. Und dass der Herr uns dann auch die Worte in Liebe und Freundlichkeit sagen lässt. Soweit zu Vers 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Vers 25. Mancher Weg erscheint dem Menschen recht, doch am Ende führt er in den Tod. Es gibt religiöse Menschen, die sind von ihrer Religion absolut überzeugt. Mohammed ist unser Prophet. Der Hinduismus ist der Weg. Lao Tse hat das Richtige gelehrt. Und. Es gibt Religionen, wenn man jetzt mal nicht nur die großen rechnet, sondern auch die vielen kleinen Religionen wie Sand am Meer. Genauso Ideologien, Weltanschauungen. Der Kommunismus hat recht. Hitler hatte recht. Mao und wie sie alle heißen, die ganzen Diktatoren. Und Leute haben ihr Leben in den Tod gegeben für solche Menschen, für solche Verführer. Oder schauen wir die tausende Strömungen in der Esoterik an. Viele Christen sind aus der Esoterik gekommen, haben sich dann bekehrt. Ich kenne etliche davon. Und die haben auch geglaubt, ja, das, was der Guru mir gesagt hat, das war der Weg zum Leben. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann erkennen wir, dass alle diese Wege ihr Wege sind. Der Jesus sagt klipp und klar, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es gibt nur den einzigen wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Alles andere sind Götzen, nichtige Dinge, hinter denen die Mächte des Bösen, die Dämonen stehen. Wenn ein Mensch sich darauf einlässt, bekommen die Dämonen Macht auf sein Leben. Darauf sollen wir nicht hereinfallen. Deshalb steht ja in Vers 25, mancher Weg erscheint dem Menschen recht, doch am Ende führt er in den Tod, in die ewige Verdammnis. Götzen, Ideologen, religiöse Sektengründer, die können den Menschen nicht retten, sondern allein der lebendige Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Und auch für uns gilt, wenn wir schon Christen sind, wir sollen keine eigenmächtigen Wege gehen. Das, was ich jetzt gerade erkenne, das ist absolut richtig so nach dieser Haltung, sondern hören auf den lebendigen Gott und sein Wort. Frage lieber zuerst die Bibel und einen vollmächtigen Seelsorger, bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, wenn du Zweifel hast, ob dieser Weg richtig ist. Denn es heißt auch im Wort Gottes, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Gehen wir weiter zu Vers 26. Es sind 33 Verse, aber wir sind jetzt in Vers 26. Hier geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um Arbeit. Da heißt es, der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Kennst du das auch? Arbeiten, dass man nicht verhungert? Verhungert vielleicht nicht, aber man will ja leben, man braucht schon genug zum Leben. Und es ist wirklich so, wenn du kein Geld verdienst, dann stehst du schlecht da. Sozialversorgung gibt es nicht in allen Ländern, bei uns gibt es es noch, aber das ist nicht gerade üppig. Also wenn man wirklich ein einigermaßen normales Leben führen will, dann muss man auch arbeiten, wenn man arbeiten kann. Ist nicht jedem geschenkt, wenn er krank ist. Also, nochmal Vers 26. Da steht also, der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Wie ist das jetzt mit der Arbeit? Könnte man jetzt eine ganze Woche drüber halten. Ich sage nur Folgendes. Es ist gut, wenn du arbeitest, um den Hunger zu stillen. Es heißt ja auch in der Bibel, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Aber, liebe Seele, wenn das Essen das einzige Motiv für die Arbeit ist, dann ist man arm dran. Arbeitest nur, damit du genug zu essen hast. Irgendeine Arbeit, bloß dass ich genug zu essen habe. Das ist traurig. Ich bin der Meinung, Arbeit sollte Berufung sein. Genau die Stelle, an die der Herr mich stellt. Wo meine Gaben liegen, da liegt dann auch meine Aufgabe, diese Gaben entsprechend einzusetzen. Arbeit sollte Erfüllung sein. Sie sollte mir Freude machen und auch andere Menschen erfreuen oder ihnen zumindest dienen, dass etwas Sinnvolles, etwas Produktives ist. Es gibt auch schlechte Arbeiten. Ich will jetzt gar nicht reden von bösen Dingen wie Prostitution oder so, das ist inzwischen als Arbeit anerkannt, völlig daneben. Oder solche Kneipenwärter, also Rauschmeißer in Diskos und solche Dinge. Also das sind Dinge, das kann ein Christ alles nicht machen und auch nicht, was in diesem ganzen Umfeld ist. Aber die meisten Arbeiten haben durchaus einen produktiven Zweck und die dienen der Gemeinschaft im Volk, sodass wir wie ein Ameisenstaat einer dem anderen dient. Ne? Der eine ist ein Schreiner, der fertigt die Holzgegenstände an, der andere ist Metallarbeiter, der dritte ist ein Prediger, der predigt den Menschen, dass sie ins Himmelreich kommen können, der andere ist ein Künstler erfreut die Seele durch Musik, durch Gedichte, durch Skulpturen und so weiter. Also jede Arbeit hat auch ihre Würde und ihre Bedeutung. Und so dürfen wir einander dienen mit einer konstruktiven Arbeit, so vielfältig die Arbeiten sind. Also es sollte Berufung sein, Erfüllung, Freude machen und Gott und dem Nächsten dienen. Natürlich, du kannst nicht nur als Theologe Gott dienen, als gläubiger Theologe, sondern in jeder Arbeit, die du treu ausführst, in jeder Arbeit, die ordentlich ist und gut ausgeführt wird, kann man den Schöpfer ehren und verherrlichen. Denn dadurch bist du ein Licht und du tust das Deine, damit das Gemeinwesen funktioniert. Deshalb der Appell, arbeite nicht nur zum Geld verdienen. Das kann auch mal sein, wenn man nichts anderes findet, ja, dass man so einen Job mal macht, eine Zeit lang, aber arbeite nicht nur zum Geld verdienen, sondern zum Dienst für Gott und den Nächsten. Dann wirst auch du selber Erfüllung erleben. Das war Vers 26. Der Arbeiter arbeitet für sich selbst, denn sein Hunger treibt ihn an. Das kann es auch sein, aber es sollte mehr sein als das. Vers 27. Ein nichtswürdiger Mann oder ein böser Mensch gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. In den Sprüchen findet sich folgender, noch viel bekannterer Vers über das, nämlich, wisst ihr welcher? Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Hat man oft erlebt. Das ist ein Gesetz, das Gott so geschaffen hat. Fallensteller sind böse. Das sollten wir niemals tun, so etwas. Anderen eine Falle stellen, wo sie hineinfallen. Oder andere ärgern, verletzen, beleidigen oder gar töten. Sowas darf ein Christ nicht tun. Vielmehr sollten wir als Christen dem Nächsten helfen, dass er ein gutes Leben führen kann. Wir sollen sogar auf das Haupt unseres Feindes, so steht es in den neutestamentlichen Briefen, feurige Kohlen sammeln. Das heißt, den Geist Gottes auf ihn herabflehen, dass auch er gerettet wird, dass er umkehrt, dass er beschämt wird über seine Feindschaft. Zerstöre durch deine Lippen nicht den guten Ruf des anderen, sondern segne ihn mit den Worten deines Mundes. Vers 27 war das, ein nichtswürdiger Mann, kann sagen Mensch, gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. Das sollen wir nicht mitmachen. Dann Vers 28, es geht in eine ähnliche Richtung. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Habt ihr das auch schon erlebt, dass Freundschaften auseinandergingen, weil plötzlich Verleumdungen kamen? Man hat jemanden kennengelernt, fand ihn nett, hat so eine Freundschaft angefangen. Plötzlich hört man, ja, aber der, weißt du nicht, was der alles macht und was der alles für Schwächen hat und wem der alles schon Übles angetan hat, wenn der schon belogen und betrogen hat. Der oder die, ja, egal. Und dann zieht man sich zurück. Ah du, ich habe keine Zeit. Ja, ich will mit dir eigentlich, sag mal, innerlich nichts zu tun haben. Und man sagt vielleicht auch nicht direkt, weil man ja höflich ist, scheinheilig höflich, ich habe so viel Schlechtes über dich gehört. Es wäre immer noch besser, das offen zu sagen, weil dann hätte man die Chance, die Dinge richtig zu stellen. Dann könnte nämlich die Person sich verteidigen und sagen, du, das stimmt gar nicht so, wie du es gehört hast. Und könnte erklären, wie es wirklich war. Denn wir wissen ja alle aus bitterer Erfahrung, dass Dinge sehr schnell verdreht werden, übertrieben werden. Und das ist dann Verleumdung. Ja? Wenn, entweder werden die Sachen frei erfunden oder so aufgebauscht, dass was ganz anderes herauskommt und verdreht, sodass der Mensch in einem ganz anderen Licht dasteht, als es eigentlich war. Es ist oft auch ein Körnchen Wahrheit, denn keiner von uns ist perfekt, das ist auch klar. Aber andere Menschen, damit sie sich selber besser darstellen, die drücken den anderen noch runter und das ist dann Verleumdung, wenn sie dann immer noch was dazu dichten. Und überhaupt muss man sich fragen, muss ich das Negative über meinen Mitmenschen weitererzählen? Ich beflecke mich ja auch selber damit. Ist es so? Ja. Also das müsste nicht sein. Es ist traurig, wenn durch Verleumdungen Freundschaften zerstört werden. Und man muss sich fragen, was ist das Motiv, dass Menschen so etwas tun? Ist es vielleicht Hass? Ist es Eifersucht? Ist es Rache? Wenn du selber ein Verleumder bist oder eine Verleumderin, dann kehre um von deinem bösen Weg und werde ein Friedensstifter. Sage die Wahrheit. Kläre die Dinge. Vor allem, bevor du irgendetwas ungeprüft weiterträgst, sonst machst du dich selber schuldig. Es gibt eine Ausnahme, wenn man etwas Negatives sagt. Warnungen müssen sein vor Irrlehren, vor falschen Propheten, vor Sekten und solchen Dingen. Da hat man sogar die Aufgabe zu warnen. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Das ist eine Aufnahme. Das ist aber keine Verleumdung, sondern eine Richtigstellung mit dem Ziel, dass andere vor falschen Wegen bewahrt werden. Diesen unangenehmen Dienst hatte ich auch schon, als ich Sekten- und Weltanschauungsbeauftragter war. Da musste ich vor Irrströmungen warnen. Und da macht man sich auch nicht immer Freunde. Aber das hat nichts mit Verleumdung zu tun. Hier geht es um sachliche Aufklärung über Lehren, die von der Bibel abweichen. Da greift man auch nicht Menschen an, sondern stellen Wahrheit und Lüge einander gegenüber. Ja, soweit einige Gedanken zu Vers 28. Ein falscher Mensch richtet Zank an und ein Verleumder macht Freunde uneins. Dann Vers 29. Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächsten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist. Nun, dazu lesen wir einfach eine Parallelstelle im Buch der Sprüche, Sprüche 1 ab Vers 10. Da wird es wirklich illustriert, drastisch illustriert, was dieser Vers hier, Vers 29, besagt. Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächsten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist. Da möchte ich gar nicht viele Worte machen. Ich zitiere hier Sprüche 1, Vers 10 bis 19. Da wird es so plastisch beschrieben. Luther hat so schön übersetzt, du sollst nicht den bösen Buben folgen. Ich lese jetzt aber hier aus Schlachter. Da heißt es über die Sünder. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Wenn sie sagen, komm mit uns, wir wollen auf Blut lauern. Wir wollen dem Unschuldigen ohne Ursache nachstellen. Wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich, die Lebendigen, als senken sie unversehrt ins Grab. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen, unsere Häuser mit Raub füllen. Schließlich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen. So sagen die Verführer. Und jetzt kommt die Warnung. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf dem Weg, halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, um Blut zu vergießen. Denn vergeblich wird das Netz ausgespannt vor den Augen aller Vögel. Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So geht es allen, die nach ungerechtem Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Das ist die wunderbare Illustration. Und wir sehen ja, die Bibel ist eine Einheit. Eine Illustration zu Vers 29. Ein gewalttätiger Mensch überredet seinen Nächsten und führt ihn einen Weg, der nicht gut ist. Einen solchen bösen Weg darfst du auf keinen Fall folgen. Wenn dich die bösen Buben locken oder die bösen Mädchen, gibt es ja auch, dann folge ihnen nicht. Die letzten vier Verse dieser Bibelwoche, so der Herr will, werde ich Fortsetzung der Sprüche machen in 2 Monaten in der Schweiz bei der Wanderwoche. Da möchten wir dann bis Vers 20 weitermachen, bis Kapitel 20, wenn es der schenkt. Aber jetzt gehen wir weiter zu Vers 30 in Kapitel 16. Wer mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schild. Wer die Lippen zukneift, der hat Böses beschlossen. Kennst du das auch? Und vielleicht haben wir es auch selber schon gemacht. Weißt du, so über jemand und so, oder die Augen zugedrückt und so geblinzelt oder Lippen zugekniffen. Ja, so negativ wirkt es dann auch der oder die. Ist mir auch schon passiert, gebe ich zu. Man traut sich ja manchmal nicht, direkt was zu sagen zu Leuten. Dann gibt man solche Signale auch an andere, um die zu warnen, wie man dann denkt. Aber eigentlich ist das nicht gut. Das Wort Gottes warnt uns hier davor. Wer mit den Augen zwinkert, führt Böses im Schild. Wer die Lippen zukneift, hat bös beschlossen. Hier bezieht sich speziell auf böse Planungen, vielleicht sogar auf kriminelle Aktionen, die geplant werden. Da haben sie ein Signal verabredet und jetzt, wenn ich mit den Augen zwinkere, dann musst du losrennen und gucken, dass da keiner uns sieht und solche Dinge. Also das wollen wir nicht tun. Auch hier sollen wir offen und ehrlich sein. Wenn jemand dir Signale mit den Augen oder Lippen gibt, dann höre nicht darauf, ignoriere dieses, stelle den Menschen, der das macht, zur Rede und ermahne ihn zur Ehrlichkeit. Vers 31, oh, das ist ein großes Thema. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Es gibt ähnliche Stellen. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen. Oder ganz grundlegend, ehre deinen Vater und Mutter, damit du lange lebst. Bei den 10 Geboten lesen wir das. Oder auch ehre die Ältesten in den Gemeinden. Man soll keine jungen, unerfahrenen Männer als Älteste einsetzen. Immer wieder begegnet uns in der Heiligen Schrift der Respekt vor älteren, lebenserfahrenen Menschen. Und ihr Kennzeichen sind die grauen Haare. Graue Haare sind keine Schande, sondern eine Zierde. Deshalb verdecke sie nicht, sondern stehe zu ihnen. Es ist eine Gnade Gottes, wenn man in Würde alt werden kann. Graue Haare sind eine Krone der Ehre, sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Sprüche 16, Vers 32. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker, und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte einnimmt. Dazu einige Illustrationen. Was Gewalt nicht schafft, das schafft die Zeit. Ihr kennt den Zahn der Zeit, der nagt an allem. Alles hier auf Erden verfällt. Am langsamsten Gold, Edelmetalle. Aber sonst, bei Holz geht das sehr schnell. Selbst Knochen in den Gräbern werden irgendwann abgebaut. Das Fleisch ohnehin. Der Zahn der Zeit. Es gibt auch den Satz, steter Tropfen höhlt den Stein. Also auch Steine werden gehöhlt, wenn es immer drauf tropft. In Höhlen kann man das beobachten. Da bilden sich Stalaktiten und Stalagmiten. Nicht über Jahrmillionen, über Jahre, Jahrhunderte und Jahrtausende bilden die sich schon. Braucht keine Jahrmillionen, diese Fantasie immer von Evolutionisten. Steter Tropfen höhlt den Stein. Es gibt auch im Volksmund den Satz, gut Ding will Weile haben. Auch das ein Aufruf zur Geduld. Und so ist es auch im praktischen Leben, überhaupt im Leben. Eine Sinfonie wird nicht an einem Tag geschrieben. Wenn es an einem Tag geschrieben wäre, wird es nichts taugen. Das ist dann so oberflächlich und hingekritzelt, das geht nicht. Auch ein gutes Buch wird nicht an einem Tag geschrieben. Das braucht Zeit, das muss überprüft werden, das muss korrigiert werden. Ich habe da viel Erfahrung. Also mit Büchern, da habe ich schon einige mit Gottes Gnade schreiben dürfen. Und es ist auch gut, wenn man da Lektoren hat, die das nochmal prüfen. Also wir brauchen Geduld, bis ein Werk entsteht. Und so ist es auch im praktischen Leben, zum Beispiel was Krankheiten angeht. Außer wenn ein Wunder geschieht, heilen sie nicht sofort. Der Herr Jesus konnte sofort heilen. Manchmal geschieht es auch heute noch. Aber normalerweise, wenn wir krank sind, braucht es einen Heilungsprozess. Man sagt ja so schön, wenn du Grippe hast, wenn du Antibiotika nimmst, heilt es in einer Woche. Wenn du nichts einnimmst, heilt es in 7 Tagen. Ja, aber da will ich jetzt keine medizinischen Ratschläge hier geben. Aber es ist interessant, dass nämlich Gott einen Selbstheilungsprozess in unseren Körper gelegt hat. Durch die ganzen, ich sage es mal als Laie, weißen Blutkörperchen, durch Autophagenfunktion, durch Ketonen und was alles im Körper sich befindet. Vitamine, Enzyme müssen wir auch einnehmen. Das fördert alles die Regeneration unseres Organismus. Auch Fasten hat eine sehr gute Heilwirkung. Also vieles heilt einfach durch das, was Gott natürlicherweise in uns hineingelegt hat. Es gibt aber auch Spontanheilungen, das sind dann immer solche Wunder auch. Durch Gebet kann das auch passieren und da sind wir dankbar. Aber wie gesagt, normalerweise dauert es eine Zeit, wenn du einen Knochenbruch hast. Ich weiß nicht, das dauert einige Wochen, bis das wieder zusammenwächst, aber es wächst zusammen. Es braucht aber Geduld. Und so heißt es auch, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Auch wenn du arbeitest, diese Früchte der Arbeit brauchen Zeit, um zu reifen. Auch ein Haus wird nicht an einem Tag gebaut. Ich weiß noch, wo wir mit dem Beginn unseres Gemeindehauses Baus begonnen haben. Da haben wir so einen Umfrage gemacht. Was denkt ihr, wie lange das dauern wird? Und ich habe gesagt, an dem Tag waren 25 Brüder auf dem Bau. Wenn immer so viele kommen wie heute, dann sind wir in einem Jahr fertig. Aber weil halt nicht immer so viele kamen, hat 6 Jahre gedauert. Manchmal war ich ganz allein dort, manchmal waren wir nur zu dritt. Dann hat es halt gedauert. Es hängt auch immer davon ab, wie viele Hände mithelfen. Ja, und so bauen wir auch Häuser, aber auch nicht an einem Tag. Früchte der Arbeit brauchen Zeit, um zu reifen. Und deshalb habe Geduld und bete auch in deinem Glaubensleben, wenn sich nicht die Umstände immer sofort ändern. Es kann manchmal dauern, bis Umstände sich ändern. Aber sei getrost, der Herr wird eingreifen. Und wir dürfen auch Hilfe in Anspruch nehmen. Gerade wenn es uns schlecht geht, dann sei dir nicht so schade, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Bete zum Herrn, ohnehin zu Gott. Aber geh auch in eine gute, bibeltreue Gemeinde und suche dort Hilfe. Sprich mit den Leitern, Pastor oder Ältesten oder anderen Geschwistern deines Vertrauens. Wir können zusammen beten, euch besuchen, auferbauen und stärken. Keiner muss in ein Loch fallen, auch wenn es diese Freizeit endet, sondern es geht zu Hause weiter. Du bist auch da, nicht allein, aber du musst auch hingehen und Hilfe suchen. Die Leute kommen nicht automatisch zu dir. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Auch Selbstbeherrschung ist eine Tugend vom Herrn. Es gibt ja Leute, die sind sehr impulsiv. Jetzt komme ich und alles liegt mir zu Füßen, so nach diesem Motto. Aber das ist nicht gut, überzeugt nicht und funktioniert auch nicht auf Dauer. Viel besser ist es, sich selber zu beherrschen, sich zurückzunehmen, bescheiden zu sein und den anderen höher zu achten als sich selbst. Nun der letzte Vers von Kapitel 16, Vers 33. Der Mensch wirft das Los, aber es fällt, wie der Herr will. Im Alten Testament gab es ja das Losverfahren, dass man das Los geworfen hat mit Antwort Ja oder Nein, so wie der Herr geantwortet hat. Das wird auch im Neuen Testament noch einmal praktiziert, am Anfang der Apostelgeschichte, bei der Nachwahl des Matthias als Apostel, nachdem Judas sich ja das Leben genommen hatte, Judas Iskariot, der Verräter. Da wurde Matthias durch Losverfahren nachgewählt und der Justus ist nicht geworden, aber Matthias wurde dann als 12. Apostel wieder eingesetzt. Das ist aber die letzte Stelle, wo das vorkommt. In den Briefen, den neutestamentlichen Lehrbriefen, wird uns nirgends gesagt, dass wir das Los werfen sollten. Es gibt vielleicht manchmal Ausnahmen, wo das auch in Gemeinden noch gemacht wird. Ich weiß, die Losungen der Herrnhuter, die werden auch ausgelost. Ja, also der Herr kann auch da leiten, aber wir dürfen keine Regel daraus machen. Viel besser ist es, und das ist ganz ausführlich begründet, auch in den neutestamentlichen Schriften, dass wir beten dürfen und sollen. In allem können wir beten, wir müssen nicht losen. So einfach den Herrn bitten, zeige mir, wo eine offene Tür ist, und die verschlossene Tür macht mir auch deutlich, damit ich durch die richtige Tür gehe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss. Welche Arbeit sollst du dich annehmen? Welches ist die richtige Frau für mich? Oder für die Frau der richtige Mann? Oder in welches Land soll ich ziehen? Soll ich meine kranken Eltern betreuen oder eine Urlaubsreise machen? Und lauter solche Dinge. Manches beantwortet sich schon von selber eigentlich. Manche Dinge sind auch so klar von den 10 Geboten, von der Bergpredigt her, dass man gar nicht lang fragen muss. Aber bei anderen Dingen ist oft nicht so klar zu erkennen. Und da beten wir einfach um die offene und die geschlossene Tür. Und dann erkennen wir, wie der Herr uns weiterführt. Wenn du schon auch so ein mulmiges Gefühl hast bei einer Entscheidung und denkst, oh, irgendwie habe ich so ein komisches Kribbeln, dass das nicht richtig ist. Ich habe das auch manchmal. Dann denke ich, dann lieber nicht machen. Da will mir der Herr zeigen, also dieser Weg könnte falsch sein. Ja. Hört auch da auf die innere Stimme eures Gewissens. Ob Los oder Gebet, und ich bin hier absolut für Gebet, was das insgesamt das Neue Testament angeht, es gilt, der Herr führt, wie er will. Bei allem sollten und dürfen wir beten, Herr, dein Wille geschehe, was wir auch im Vater unser beten. Das ist auch der Unterschied zur Esoterik. Die Esoteriker, Okkultisten, die beschwören eine Macht und sagen, mein Wille geschehe und diese Macht führt es aus, was sie wollen. Aber das biblische Gebet zum lebendigen Gott sagt, Herr, dein Wille geschehe. Es ist ein lebendiger Herr, ein Gegenüber von uns und nicht eine Macht, die uns willfährig ist. Gott ist der Herr über uns und nicht wir die Herren über ihn. Herr, dein Wille geschehe. Und deshalb die Frage an uns zum Schluss, bist du bereit, dich Gottes Willen unterzuordnen? Bist du bereit, Gottes Willen so anzunehmen, wie er dich führt? Wenn ja, dann möge der Herr dich dabei segnen. Amen. Jetzt möchte ich auch letztes Mal in dieser Freizeit mit uns beten und wir dürfen uns dazu erheben. Lieber Herr, du hast uns durchgetragen diese Woche durch 14 Bibelarbeiten. Du hast Kraft, Gesundheit und Bewahrung geschenkt. Danke, dass niemand einen Unfall hatte oder sonst irgendwie Schaden genommen hat. Danke, dass du auch denen unter uns, die, ja, sag ich mal, angefochten oder schwach sind, auch geholfen hast, diese Woche da zu bleiben und das Wort zu hören. Du kannst schenken, dass das Wort Wurzeln schlägt in unser aller Herzen, dass wir gestärkt sind für den Alltag. Bitte geh du mit uns, bewahre uns auf deinem schmalen Weg, damit wir einmal bei dir im Himmelreich sind und dich loben und preisen in Ewigkeit. Amen.